von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Das ist der Abend mit der Stimme des Nordens. Also der NDR ist ja sowieso Stimme des Nordens. Er ist aber die singende Stimme des Nordens. Er ist aber auch Entertainer mit Elan. Er ist Mr. Gänsehaut und er ist der Barry White aus Barmbek. Stefan Gwildes ist da. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Das Vielen Dank schön, für die Einladung.
Dass du hier bist. Ich habe auch, weil ich weiß, dass du vor Auftritten gerne eine Banane isst, extra noch Bio-Banane besorgt.
Oh,
bist du
herrlich.
Schon eingesungen, eingesprochen oder wollen wir noch eine essen, vielleicht gleich zu Beginn?
Ich bin im Moment, mache ich eine Fastenkur
Und
insofern bin ich jetzt ganz ohne. Im Moment bin ich nur auf Brühe und auf Wasser.
Ich wollte schon sagen, Tee. Du bist ja wie ein Strich hier reingekommen, auch tatsächlich. Es hat schon gewirkt.
Das hat echt schon gewirkt, aber ich bin ja echt so ein Schlemmermaul. Also ich lasse ja nichts stehen und liegen und dann ist es auch immer mal gut, mal so eine kleine Auszeit zu nehmen und zu sagen, ey, jetzt ist auch mal Feierabend, Pfofftein, und dann muss ich mal ran an die Boxen und mache dann so schön so 2 Wochen eine schöne Fastenkur.
Nicht schlecht. Dann packe ich die weg, dass du sie nicht siehst.
Nee, das ist kein Problem. Ich habe neulich sogar meiner Frau und meinem Sohn einen schönen Zwiebelkuchen gemacht. Das ist ja, da hast du ja alle Gerüche mit Zwiebeln und Speck und all den ganzen Krams in der Nase. Das war so ein kleiner Test, um den Triumph des Willens irgendwie auszutesten.
Und es hat funktioniert tatsächlich.
Hat funktioniert, ja. Kein Problem.
Guck mal, wir sind noch nicht so ganz zufrieden mit deiner Mikrofonleistung hier. Master Ralf macht alles noch schöner.
Herrlich.
So, Test 1, 2. Du auch nochmal, Stefan?
Ja, 1, 2, 3.
Oh, das klingt ja schon ganz anders.
Ja,
das klingt ja, wir haben alles jetzt hingekriegt hier. Es ist ein BCM 104. Du möchtest lieber das M49 gerne.
Ja, das 49er ist natürlich ein Auslaufmodell. Ist so wie eine alte Dame. Ich würde mal sagen, wie Ella Fitzgerald in den besten Jahren, die auch immer mal den Text vergessen hat, aber trotzdem immer noch zur Höchstleistung bereit war. Aber manchmal auch einfach sich hinsetzen und sagt, ich mache jetzt was ganz anderes.
Ja, und wir reden über Mikrofone, nur nochmal zur Erklärung. Tatsächlich, das gute alte Neumann M49. Stefan Gwildes ist mein Gast, der sich also mit Mikrofonen natürlich auskennt. Muss man auch wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist natürlich in unserer Branche, als wenn man singt, ist es natürlich wichtig, das Mikrofon zu finden, was auch zu einem passt. Also für Aufnahmen in Studios bevorzugen wir natürlich Neumann 149er, die gibt es meistens noch. M49 ist sehr rar geworden. Und für den Live-Bereich habe ich ein M88C von Beyer Dynamic, was ein sehr, sehr geiles Mikrofon ist.
Ich glaube, es wird zu speziell jetzt auch für die Menschen da draußen. Beim M49 hätte ich an Stadtbus in Berlin gedacht erstmal. Stefan, es gibt eine schöne Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor zu Beginn. Und damit du, wie ich immer sage, nicht mühsam nach Worten kramen musst, habe ich das schon einmal zu Papier gebracht, in Ich-Form. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das vorlesen könntest.
Oh.
Wenn du irgendwo sagst, stimmt nicht, sag gern Bescheid.
Okay,
ja?
Da kenne ich nichts.
Oha,
das sind ja 24 Seiten. Okay.
Zeilen.
Ich bin G, wie großartig. Ah, okay. Ich lese das vor, ich habe es nicht selbst geschrieben, muss ich dazu sagen. Ich bin G wie großartig, W wie wild, W wie intelligent. Ich meine, es ist gut, dass meine Frau jetzt nicht dabei ist. Die könnte gleich Einspruch euer Ehren rufen. L wie liebenswert, D wie direkt, I wie ironisch und S wie sexy. Das stimmt natürlich. Das Letzte, das unterschreibe ich, über die anderen kann man sprechen. Kurz Gwildes, Stefan Gwildes. Musik ist mein Leben. Still rumsitzen kann ich nicht so richtig. Das stimmt auch nicht so richtig, denn ich liebe es einfach, den Tag und auch die Zeit zu genießen und auch mal in die Wolken zu gucken. Das ist so einer meiner ganz wichtigen Lebensgrundsätze, dass man sich dafür auch Zeit nimmt. Den Rhythmus habe ich halt im Blut. Auch beim Basteln an Motoren höre ich nur einen gleichmäßigen Takt und kein Knattern, wenn es nicht eine alte NSU Quickly ist oder eine Simson S51.
Aber das ist das Schöne, ein melodisches Knattern dann.
Ja, ein melodisches, richtig erdiges, ehrliches, aufrechtes deutsches Knattern. Darum geht's ja im Leben. Das zeigt schon, ich bin mir nicht zu schade, auch mal meine Hände schmutzig zu machen. Das stimmt, es entspannt mich und erinnert mich an meinen Vater, den Reifenhändler Harry Gwildes. Doch am wohlsten fühle ich mich auf der Bühne. Da ist es nie langweilig. Während meiner Konzerte wird immer viel gelacht, vor allem, wenn ich so viele Anekdoten erzähle. Einige stimmen, andere sind Kokolores. Das ist eins, wer das geschrieben hatte, den möchte ich gern sprechen. Manchmal weiß ich selbst nicht mehr genau, was stimmt und was nicht. Ich liebe es auch, mein Publikum zu verwirren. Auch das ist richtig. Ich kann aber natürlich auch ruhig und sehr nachdenklich sein, denn das Leben hat auch viele dunkle Seiten. Deshalb engagiere ich mich für Obdachlose und für Opfer von Gewaltverbrechen. Ich habe früh gelernt, wie hart es sein kann, Geld fürs tägliche Leben zu verdienen. Seit ich in jungen Jahren in einem Kakaolager gearbeitet habe, begleitet mich auch mein Lebensmotto. Mach mal, was du willst, aber geh den anderen nicht auf den Sack, ne?
Ich finde es ein sehr schönes Motto.
Ja.
Es ist, hätte ich es vorher gewusst, eigentlich ums aufrechte Knattern geht's im Leben, wäre das noch schönere Motto gewesen.
Lustigerweise, ich habe gerade der Kanzlerin einen Brief geschrieben und ihr auch diesen Satz, mach mal wie du meinst, aber geh den anderen nicht auf den Sack, wärmstens ans Herz gelegt.
Als Ratschlag für sie selbst?
Nee, ich habe sie erstens einmal für ihre Menschlichkeit gelobt, die sie damals bei der Flüchtlingswelle an den Tag gelegt hat. Das fand ich gut. Ich bin sonst nicht der größte Merkel-Fan, aber ich fand es einmal erwähnenswert, dass es Menschen gibt, die in bestimmten Situationen einfach den Arsch in der Hose haben und menschliche Züge zeigen, während andere nur rumlabern.
Und das hat dich nach den Entwicklungen jetzt vor allen Dingen in diesem Jahr so bewegt, dass du gesagt hast, ich schreibe ihr.
Ich schreibe ihr. Und zwar habe ich neulich im NDR natürlich einen Bericht über einen Merkel-Besuch in Chemnitz gehört, und da hörte ich dann diese dumpfen Schreie, Merkel muss weg. Und Lügenpresse und diesen ganzen Mist. Und da habe ich mir gedacht, das hat diese Frau nicht verdient. Auch wenn man auch viel Kritik an diese Kanzlerin haben kann, dann muss man doch konstatieren, dass sie wirklich eine aufrechte Politikerin ist und die einfach in dem Moment einfach eine menschliche Regung gezeigt hat. Und das wollte ich einmal quittieren auch und dann im Anschluss eben auch diesen Satz, mach mal, wie du meinst, aber geh die Anne auf den Sack, als Vorschlag für die Präambel einer Hausordnung, die es hier in Deutschland ja geben soll.
Wir warten darauf, also wenn der irgendwo gedruckt ist, wissen wir es von dir. Falls sie es mal im Bundestag sagt, wissen wir auch, der Gewildes ist schuld. Also man sollte sich, wir alle sollten uns diesen Satz zu Herzen nehmen. Möchten natürlich Musik von dir hören. Und ich hätte jetzt erstmal, ich meine, es ist der gewillte Song schlechthin. Allem Anschein nach bist du's.
Ja, herrlich. Das ist ein Song, also mein erstes Ding, wo ich mich rangewagt habe an die großen Soul-Klassiker. Ein herrliches, da dachte ich, das muss man auf Deutsch machen. Und da ich so ein großer Fan bin, habe ich diesen Song mir vorgeknüpft.
Hier mit den Kieler Philharmonikern eine Zusammenarbeit. Du meinst, du bist Hamburger. Schleswig-Holstein hat mal als Hamburger vor der Haustür, du aber hoffentlich auch im Herzen. Und zeigt sich das auch daran, dass du mit den Kielern ausgerechnet zusammenarbeitest?
Ja, also erstmal ein Wort zu Schleswig-Holstein. Ich bin groß geworden an der Ostsee in Grömitz und am Timmendorfer Strand. Später sind wir an die Nordsee gewechselt, nach Amrum, Föhr und Langenes und Sylt und so. Und aber habe das immer noch sehr gut im Herzen. Und eines Tages rief Georg Fritsch bei mir an und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mit den Kieler Philharmonikern zu arbeiten.
Der Generalmusikdirektor.
Der Generalmusikdirektor, ein wunderbarer Bursche, der mich dazu verleitet hat, mit denen zu musizieren. Und das war eine ganz, ganz großartige Geschichte.
Wir werden noch darüber reden, wie das ist, vor allen Dingen auch, ich sag mal, in deinem Fall nach 40 den großen Durchbruch gehabt zu haben. Du warst da schon Ü40, als es dann so richtig losging, eben mit diesem Album, auf dem dieser Song war, auf dem die Soul-Klassiker auf Deutsch waren. Hat Bill Withers das mal gehört?
Das weiß ich nicht. Also die sind
von dem ist das Original, Ain't No Sunshine.
Ja, ja. Ja. Da bin ich jetzt überfragt, aber ich würde was drum geben, ihn kennenzulernen, auch seine Tochter, die auch eine wunderbare Sängerin und Musikerin ist.
Er lebt noch. Also ich musste nachgucken, es ist ja so, ab einer gewissen Generation, guckst du nochmal?
Ne? Bill Withers lebt noch?
Ja. Oh ja. Er hat einen Auftritt auch letztens August in New York noch, habe ich gesehen. Oh, der ist noch richtig dabei.
Oh cool. Ja. Dann muss ich mal ran an die ganze Geschichte. Es gibt einen wunderschönen Film nebenbei, bald ist ja Weihnachten, und da gibt es einen Film über Bill Withers, der heißt Still Bill. Der zeigt den Bill Withers, der ja irgendwann gesagt hat, den ganzen Plattenfuzis, Leute, ihr könnt mir alle mal, also wir haben eine schöne Zeit gehabt, aber jetzt will ich mich nicht weiter verbiegen irgendwie und Krams machen, auf den ich vielleicht gar keinen Bock habe und so. Und er hat seine große Zeit gehabt und hat dann irgendwann gesagt, nee, jetzt ist Schluss und jetzt mache ich privat und ich mache viel Musik mit meinen Freunden, auch mit meiner Familie, speziell mit meiner Tochter, und das wird in diesem Film gezeigt. Wunderbares Film.
Möchtest du auch zu diesem Punkt kommen?
Ich behaupte mal, ich bin auch schon in Teilen an diesem Punkt und habe mich auch immer dahin gearbeitet, dass es immer Spaß macht, die Sachen, die man macht. Und das finde ich ganz wichtig.
Zu Schleswig-Holstein, jetzt hast du gesagt, an der Ostsee groß geworden, dann Amrum, Föhr, sind das heute auch noch so deine Lieblingsorte, wenn es dich mal nördlich von Hamburg hinzieht?
Nördlich hat es mich nach Sylt gezogen. Ich habe mit Joja Wendt, dem weltberühmten Pianisten...
Er saß da, wo du jetzt sitzt.
Ja, ich darf da sitzen, wo er mal saß.
Ja, ich wollte es.
Mit ihm habe ich ein Benefizkonzert für die Lister Feuerwehr gemacht. Die haben große Schwierigkeiten, Nachwuchs zu kriegen und auch mit Kohle ist es da ein bisschen eng. Und Joja hat ja ein Haus da auf Sylt in List und musste da mal Flagge zeigen und hat dann gesagt, ey komm, wir machen Benefiz hier in dem Naturgewaltenmuseum in List und das war echt total cool. Und so sind wir in diese ganze Mischpoke da oben reingerutscht und das macht einen Riesenspaß. Und die Kinder, mein Sohn ist in dem Alter wie die Kinder, die auch da leben und insofern, das passt alles wieder Arsch auf den Pott und da fahren wir öfters hin.
Vor allem ursprünglich in Sylt dann auch, ne? Wenn du sagst, mit der Feuerwehr zusammen und so, das gibt es ja eben das tatsächlich noch, Gott sei Dank muss man sagen, dass das normale Dorfleben auf Sylt.
Das gibt es noch und man würde was drum geben, dass die Inselverwaltung so klug ist und eben auch diesen Menschen, die da leben und die auch daherkommen, irgendwie auch eine gute Basis bringt. Das bringt dann zu dem Thema irgendwie auch sozialer Wohnungsbau und irgendwie auch bezahlbare Mieten überhaupt zu produzieren. Und das ist eben ein großes Problem auf Sylt, wie überall anders ja auch. Also das ist auch ein Hamburger Ding.
Und dann sitzt du da in List, so wie damals an der Elbe oder wie wahrscheinlich auch immer noch an der Elbe und guckst aufs Meer und aufs Wasser und auf den Strom und genießt einfach.
Es gibt wunderschöne Ecken da natürlich, also speziell da oben. Und es gibt so am Ellenbogen, wenn ich einen Geheimtipp verraten darf, da gibt es Plätze, wo du die Sonne untergehen siehst und auf der anderen Seite dann den Mond aufgehen siehst und du hast Farben und ein Farbenspiel, das ist fantastisch. Also da merkt man schon Nolde. Ich kann nicht in der Beziehung, was die Abbildung der Farben anbetrifft, gut nachvollziehen. Was dein politisches Denken anbetrifft, da würde ich nochmal einen Exkurs wagen wollen.
Was macht das Meer mit dir?
Oh, das Meer ist eigentlich das, wenn man am Meer sitzt, guckt man da, glotzt man da rein, mit einem intuitiven Gefühl, dass man wahrscheinlich weiß, das ist ja dieses archaische Element, aus dem wir irgendwann stammesgeschichtlich mal geschlüpft sind, so als kleiner Lurch oder Frosch oder irgendwas bist da mal rausgekommen und das ist ja unsere Geschichte. Und ich glaube, all dieser Zauber, der liegt darin, wenn man das Meer betrachtet, auch in all seiner Sanftheit und all seiner Gefährlichkeit und all seiner Wildheit und das zu erleben und ist für mich immer ein ganz, ganz großes Spektakel und immer eine Reise wert. Also speziell auch da zu sein, wo es auch mal richtig tobt und richtig zur Sache geht.
Noch ein schönes, gewildes, eigentlich schon Lebensmotto. Besser als all diese neumodischen Entspannungsgeschichten hast du gesagt, Poller hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten.
Ja, das ist eine alte hanseatische Entspannungstechnik, die seit vielen, vielen Jahrhunderten gepflegt wird am Hamburger Hafen. Mein Vater hat es auch mit mir und meinem Bruder gemacht. Wir sind oft am Sonntag, so nach dem Hockeyspiel, sind wir zum Hafen gegangen und haben uns da auf dem Poller gehockt, haben ein kleines Fischbrötchen gemuffelt und haben Schiffe geguckt und einen Augenblick die Schnauze gehalten. Und das ist einfach ein meditativer Vorgang, der kreislauferregend ist, verdauungsfördernd und auch sehr gut für den Herz-Kreislauf insgesamt ist. Nein, was daran toll ist, ist einfach so richtig einmal anzuhalten, einmal so die Handbremse ziehen und einfach mal zu gucken. Und speziell dann natürlich, wenn man in einem Hafen ist, das ist ja auch wie hier in Kiel, und da auf dem Poller hockt und man sieht so die Schiffe wegfahren, dann geht der ganze Geist auch irgendwie mit und die ganze Sehnsucht, die man hat, auch in ferne Länder. In Hamburg ganz speziell ist es so, wenn man da hockt und Richtung Westen guckt, dann weiß man eigentlich, Mensch, wenn man da so jetzt reinspringen würde und hin und immer schwimmen, immer geradeaus, kommst du ja irgendwann in Amerika raus. Das ist ja eigentlich auch mal eine schöne Idee. Und darum geht es eigentlich so, den Blick und auch die Seele einfach mal schweifen zu lassen.
Samtig rauchige Stimme, graue Haare, das sind seine Markenzeichen. Stefan Gwildes ist bei mir, der von sich sagt, dass er aus dem Stand 5 Alben nennen kann, zu denen man perfekt Sex haben kann. Jetzt wird lauter gedreht. Stefan Gwildes ist da. Mir würde 1 reichen für den Anfang.
1, also für den wirklich perfekten Sex. Würde ich empfehlen, das ist das Concerto di Aranjuez. Und zwar gespielt von Jim Hall.
Aber auch nur in der Version von Jim Hall, oder?
Ja, Das ist eine wunderschöne Studioaufnahme, ja, die ein erstmal das Thema spielt, dieses und so weiter. Und dann wird richtig gejammt, aber so in einer so höflichen und in so einer angenehmen und ruhigen, entspannten Atmosphäre, dass man wirklich sagen kann, wow, das ist dauert 20 Minuten das Teil. Also ja, so wie der Bolero ist für Mitteleuropäer.
Du würdest es aber nicht Bolero empfehlen.
Ich bleibe bei Concerto. So für Mitteleuropäer ist das, könnte das auch schon eine Länge sein, die fast schon zu viel ist, aber
ich wollte es nicht sagen.
Ich habe noch nicht mal eine Statistik gelesen.
Du bist 60 geworden gerade, ich glaube. Du hast mehr Erfahrung.
Ich lasse mir Zeit. Das ist auch das Schöne im Alter.
Deutscher Soulstar, wäre das so, was du auf deine Visitenkarte drucken würdest, wenn du es müsstest?
Na, das mit dem Star, da habe ich nicht so viel mit am Sinn, weil man auch gleich irgendwie auch ans Augenlicht denkt. Aber das mit dem Soul, einer, der versucht hat, die wunderbaren Soul-Klassiker in die deutsche Sprachwelt zu übersetzen.
Ja, seine Visitenkarte ist
das, wir die,
das Format DIN A5. Ja.
Einer, der mal was versucht hat.
Ja. Und das sehr erfolgreich. Wann stand für dich fest, dass du Musik machen willst?
Oh, das wusste ich ganz früh. Und zwar, da war ich so 13, 14. Und lustigerweise war das bei den Momenten, wenn ich auf Sylt, haben wir öfters Urlaub gemacht, wenn ich so die Dünen überquert habe und dann diese Wucht des Windes irgendwie erfahren habe, dann ging bei mir so ein Schalter um und ich habe Musik gehört. Und da dachte ich bei mir, wow, das ist großartig und damit möchte ich auch was zu tun haben in meinem Leben. Das war der Grundsatz, also zu sagen, ich möchte damit was zu tun haben. Was irgendwie, konnten die sagen, ich möchte gern irgendwie ein Soulstar werden oder ein Jazzsänger oder ein Rockstar. Das war überhaupt nicht das Ding. Ich wollte was mit Musik zu tun haben, weil das ist eigentlich für mich das Instrument oder das Mobil, was mich einfach glücklich macht.
Das hast du im Wind gemerkt. Ich meine, wenn es allen so ginge, dann müsste Schleswig-Holstein ein Hort der guten Musiker sein.
Das wird's auch sein. Also ja? wenn man die Leute mal fragt, was passiert, wenn du zum Meer gehst oder an die Ostsee gehst, so dieses Gefühl, was jeder für sich selber hat, ohne dass man dann quasselt und mit jemandem zusammen ist, sondern alleine dahin und irgendwie am Wasser zu stehen, irgendwie, ich glaube, da fängt jeder an zu singen oder hat jeder irgendwie mit einmal eine Melodie im Ohr.
Und dann war Al Jarreau für dich, glaube ich, auch sehr, sehr bedeutsam.
Oh ja, Al Jarreau ist, das ist natürlich, ihr habt natürlich, also meine Sozialisation ist so gelaufen, dass ich, meine Mutter hat ganz viel Hildegard Knef gehört und mein Vater war Reifenhändler und hat immer so von der Firma Goodyear Giveaways bekommen, von diesem Reifenhersteller. Und das war Musik der schwarzen Musiker.
Ja. Also von nicht, Sammy. Ich habe ein knallrotes Gummiboot oder so. Das hätte man jetzt vielleicht
sowas eher
von Gucci erwartet.
Sowas haben wir natürlich im NDR gehört, aber da kam von Gucci kam eben so Sachen wie von Sammy Davis Jr. oder von Ella Fitzgerald und so. Und das waren eigentlich so die Sachen, wo mein Vater immer darauf hinwies und auch erzählte von den Geschichten. So Sammy Davis, der bei der Navy war und mein Vater war bei der Marine. Der hat aufgrund seines Vaters zuraten, geh zur Marine. Das war in den letzten Kriegsjahren und er sagte sein Vater ihm, mach mal eine Ausbildung, die möglichst lange dauert, dann hast du wahrscheinlich eine gute Chance, nicht mehr an die Front zu müssen. Und das war es auch so. Also in den letzten Kriegstagen ist noch in Belgien an die Front gekommen, sind gleich gefangen genommen worden. Aber dieses Wissen um Marine und Navy und so, das verband ihn. Und aber auch die Geschichte, dass Sammy Davis eben der kleine Schwarze, der Neger, der von den großen Maishybriden fertig gemacht wurde und von dem auch seine zerschlagene Nase gehabt hat. Aber dieser Sammy Davis.
Und ein Glasauge, oder?
Und ein Glasauge.
Ich weiß nicht, als Kind habe ich immer geguckt, wo sieht man das Glasauge so, weil mein Vater mir das erzählt hat.
Ja, ja.
Ganz besondere Person tatsächlich.
Und das ist aber jemand gewesen, der drangsaliert wurde von vielen Weißen, aber sich eins nie hat abkaufen lassen. Das ist sein Schneid und sein Humor. Und darauf wies mein Vater immer hin. Das fand ich auch klasse. Und abgesehen davon, dass ist natürlich ein sensationeller Tänzer, erstmal ist ein Stepptänzer. Und dann natürlich mit Songs wie Mr. Bojangles natürlich Unsterbliches. Also, und das waren so die Sachen, die ich sehr interessant fand. Und darum herum natürlich auch immer der große Kampf und auch das Einfordern der Freiheit. Denn damals ging es den schwarzen Amerikanern ja eben auch um die Freiheit in Amerika.
Aber das hat dich auch alles fasziniert tatsächlich, diese Geschichte, die dahinter steht.
Ja,
weil ich sag mal so, weder der Reifenhändler noch sein Sohn waren schwarz und hatten den Kampf für die Freiheit sozusagen. Das ist ihre Motivation, Musik zu machen,
richtig?
Unterhalter zu werden, Entertainer zu werden, zu zeigen, was man kann.
Ja, obwohl, wenn man einen Tag im Reifenhandel war, damals zumindest, war der Bremsstaub so dermaßig vielflächig, dass man schon auch eine schwarze Birne hatte. Aber daher kam auch wirklich viel. Also und daran eben auch zu arbeiten und daran auch immer zu denken, das fand ich damals schon wichtig irgendwie. Diesen Freiheitsgedanken, den ich bis heute auch nicht aufgegeben habe, den man auch gar nicht aufgeben darf, weil der Kampf um Freiheit, also erstmal für ein selber oder für sich in einer Beziehung oder sich in einem Arbeitsverhältnis oder sich in der Welt, darum geht's eigentlich, das zu definieren. Und ich finde, das ist auch gerade jetzt, auch 30 Jahre nach Mauerfall, ist es ein immer noch und immer wieder ein Riesenthema.
Ja, mehr denn je, würde ich sagen, gerade, ne? Jetzt in dieser Zeit tatsächlich. Das war für dich aber dann tatsächlich Motivation zu sagen, das will ich auch. Also ich möchte auch ein Sammy Davis Jr. sein, wenn ich groß bin.
In der Tat, also ich fand das großartig. Also erstmal diese, wenn man sich so diese ganzen Stepp-Leute, es sind ja so Vereine, die sich treffen zum
Steppen. Kannst du steppen?
Ich hab's mal versucht und so ein paar Schritte habe ich drauf, aber nicht so richtig. Also ich würde nicht wagen, wie zu sagen, dass ich das ähnlich drauf hätte wie Sammy Davis. Das gibt übrigens eine wunderbare Aufnahme, die ist zu Ehren zum Jubiläumsgeburtstag. Und da gibt es einen Tänzer, den man kennt aus dem Film White Knight, der auch übrigens hier in Kiel spielt. Und der tanzt Sammy Davis 10 Minuten vor und wirklich großartig, ein großartiger Stepptänzer. Und dann bittet er Sammy Davis auf die Bühne und er macht 3 Schritte und die Leute liegen flach. Das sind ganz einfache, großartige, aber sehr gewiefte Schritte, die er da macht. Und das ist die ganz große Kunst, wenn man das irgendwie mal auf YouTube gucken kann. Also herzlich viel Spaß dabei.
Ja, wir nehmen viel mit aus diesem Abend tatsächlich. Auch Musik von dir?
Jetzt? Sehr gern.
Wir haben so schön übers Meer, du hast so schön erzählt, die Faszination des Meeres auf dich als Inspiration, Musik zu machen. Es gibt einen schönen Song von dir, Mein Meer.
Mein Meer ist einfach eine Liebeserklärung.
Durchgestartet eher spät, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, dann aber mit umso größerem Erfolg. Ich glaube, es wäre auch schwierig gewesen für dich, dich so richtig auf Musik zu konzentrieren, mit 17 damals. Du musstest 4 Menschen ernähren, oder?
Ja, ich habe mich, als ich 17 Jahre alt war, habe ich mich unsterblich in eine Frau verliebt, die schon 3 Kinder hatte.
Und ein bisschen älter war das auch?
Ein bisschen älter war. Also ich war damals 17, sie war 32. Also das, was Peter Maffay besungen hat, habe ich gelebt.
Gelebt, ja. Und das hieß, du dann als 17-Jähriger musst du Geld auch ran schaffen. Also arbeiten gehen.
Genau.
Egal was. Was hast du gemacht?
Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe in einer Samenhandlung in Hamburg-Wandsbek gearbeitet und bin VW-Bus gefahren, habe Katzenstreu ausgefahren, Dosen geschleppt und irgendwie Säcke geschleppt und all möglichen Krams gemacht. Habe viel im Hafen gearbeitet und am liebsten habe ich auch so fiese Geschichten, so wie Tankreinigung und sowas. Ich kenne das und ja. Insofern weiß ich das sehr zu schätzen, wo wir heutzutage gelandet sind, also in anderen Bereichen der Arbeit. Aber ich will diese Zeit auch nicht missen, also diese Zeit im Hafen gearbeitet zu haben, da LKW zu fahren und Zwiebelsäcke und Kakao zu schleppen und Hustenbonbons auszufahren und Katzenfell irgendwie zu bündeln und damit irgendwie unterwegs zu sein.
Ja.
Das sind alles Jobs.
Erdet, hilft dir fürs Leben.
Die erden und die fürs Leben helfen, aber die Jobs waren Jobs, aber ich habe dabei natürlich Menschen kennengelernt, irgendwie, die da eine große Rolle spielten und so. Und das ist eigentlich das Fund, das ist meine Ausbildung. Ich habe ansonsten nichts gelernt. Ich habe mein Abitur gemacht in Hamburg-Wandsbek und das war es dann auch. Und ansonsten habe ich alles weitere, also just by chance, irgendwie durch Zufall, habe ich die Sachen einfach so aufgelesen. Mir hat mal einer gesagt, pass mal auf, wenn du den Weg längs gehst, da gibt es so einige Geschenke, die solltest du aufheben und auch aufmachen.
Du hast alle gefunden?
Ich habe ein paar gefunden und auch aufgemacht. Ich habe mich, das ist etwas, was ich immer beherzigt habe und so.
Ja.
Also das hat mir, so bin ich gut durchgekommen. Eines Tages zum Beispiel bin ich beim Thalia Theater vorbeigegangen. Da stand Bühneneingang und dachte ich, na, da geh mal rein.
Und hast gefragt, und wann oder wie komme ich hier rein?
Ich hab, ja, da war ein Pförtner und den fragte ich, wie sieht denn das aus hier, wenn man hier mitmachen will, was muss man dann da tun? Und er sagte, pass mal auf, mein Junge. Ich hatte damals lange Haare und einen Bart. Und er sagte, pass mal auf, mein Junge, komm mal nächsten Dienstag wieder, da haben wir ein Casting für die drei Musketiere. Und da bin ich hin und die haben mich genommen.
Ja.
Ich war sportlich gut drauf und so bin ich 3 Jahre beim Thalia Theater.
Aber ich meine, das zeigt ja auch, was das für ein Unternehmen ist, das Thalia Theater. Wenn der Pförtner sogar schon im Recruiting, würde man heutzutage sagen, unterwegs ist, genau sagt der da kommt, den empfehle ich für drei Musketiere.
Genau.
Dem sage ich nicht, komm morgen oder geh nach Hause, sondern das könnte der Richtige sein.
Ja.
Und dann warst du einer der drei Musketiere, oder?
Nee. Ja, so schnell kommt man dann da doch nicht
rein. Geht dann doch nicht.
Ich war einer der Schlägerschergen. Ich habe da so eine Ausbildung als Stuntman und Fechtbursche bekommen unter Volker Ullmann, das war damals so der Fechtmeister. Und das war in der Zeit unter Boy Gobert damals noch. Also auch ein wunderbarer Intendant dieses Theaters. Und ich hatte dadurch die Möglichkeit, also meine ersten Sprechgeschichten da zu machen und hatte die Möglichkeit, bei ganz vielen Stücken dabei zu sein. Wie Der Idiot von Dostojewski und viele, viele andere mehr. Und für mich war das großartig, da Mäuschen zu spielen bei den besten Regisseuren, bei den besten Schauspielern, die es seinerzeit gab. Das war eine große Lehrzeit für mich.
Aber es sollte die Musik sein weiterhin. Diesen Traum hast du nie aufgegeben.
Ja,
du hättest ja dann auch sagen können, so, jetzt mache ich hier Theater und mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja, das war etwas, was mich dann auch sehr beeinflusst hat. Also das auch zu mixen, also Musik und auch Theater, vielleicht auch Musiktheater und Musicals zu machen und so. Also dafür war ich auch da dann offen und dadurch, dass ich da eine Menge gesehen und gelernt habe.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR1 Welle Nord.
Seine Stimme ist wie der Norden. Sie ist rau, sie ist kräftig und doch warm. Stefan Gwildes ist mein Gast. Heute der Star Ü40. 2003 war das große Jahr. Neues Spiel hieß das Album. Riesenerfolg. Wie sehr hat dich das überrascht damals? Ja, nicht so, dass du damit Musik jetzt angefangen hättest.
Also überrascht hat mich schon also die ganze nationale Beachtung, die wir dadurch gefunden haben. Also mit diesem Album Neues Spiel, in dem wir ja die ganzen amerikanischen Soul-Klassiker aufs Horn genommen haben und wo viele gedacht haben, oha, da ist einer, der vergreift sich da an unseren Heiligtümern.
War man dir böse auch damals? Also ich weiß, wir haben es im Radio, kam auch auf einmal ein Gwildes und so und da haben wir alle gesagt, boah, das ist ja, da hat einer eine schöne Idee gehabt, hat auch Mitsing-Faktor.
Ja, naja, das ist ja sowieso alles tierische Songs, also zum Mitsingen und mit Tanzen. Also wenn viele Leute es nicht gehört haben, dann haben sie, was macht der? Der macht Soul auf Deutsch, oh Gott. So, dann haben sie die Hände über den Kopf geschlagen. Aber wenn man es gehört hat, dann hat man doch gemerkt, dass da mit Akribie und großem Respekt gearbeitet wurde, dass man auch sagen kann, ey, nee, komm, da ist schon irgendwie was gelungen und so. Und das ist auch etwas, was wir uns immer auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir uns schon zutrauen, an einige Sachen ranzugehen, aber auch das Credo haben, dass wir sagen, wenn wir merken, das wird nichts oder das ist jetzt wirklich schwierig, an einige Sachen ranzugehen, dann lassen wir es auch bleiben. Und ich sage auch wir, weil das immer in so einem ganzen Pulk von Menschen war. Ich habe viel mit Michi Reinke zusammengearbeitet, was die Texte anbetreffen.
Waren denn hier auf der Schule sogar zusammen?
Wir waren auf der Schule zusammen in Hamburg-Wandsbek und insofern gab es immer einen guten Dialog irgendwie auch unter Freunden, sich auch wirklich zu sagen, ey, pass mal auf, ja. Alter, das wird nichts, das ist dummes Zeug hier, lass das mal schön bleiben.
Und also, aber auch nie da neidisch gewesen, weil der Michi ja dann doch vorher schon den Erfolg hatte, das war egal. Also es war kein Vergleichen so von wegen, wenn ich gesagt
habe. Nein, überhaupt nicht.
Gemeinsames Ziel, ja, ein bisschen.
Nein, er hat ja irgendwie seine große Karriere gemacht und hat sie auch immer noch. Und das ist, wir haben natürlich darauf hingezittert, oder nicht gezittert, aber wir haben uns das natürlich gegenseitig gewünscht. Irgendwie er natürlich in seinem Bereich, in seinem Genre, in dem er unterwegs ist und wir in unserem. Also ich bin ja mehr so Soul-Jazz-Geschichte und er ist auf der Pop und Folk-Schiene in Richtung Bob Dylan auch und so weiter. Und lustigerweise haben wir damals ja, als wir zur Schule gingen, haben wir gesagt, Mensch, wie kriegen wir das eigentlich hin? Wie machen wir das eigentlich? Wie kriegen wir eigentlich mit, ob die Leute das gut finden oder nicht? Und dann war Michi das, der sagte, ey, dann komm, dann stell dich doch auf die Straße und stell dich hin und sieh zu, dass du irgendwie und guck, ob das die Leute interessiert. Und so haben, das haben wir auch gemacht. Und wir haben dann auch gespielt auf der Straße. Mein Freund Rolf Clausen, der übrigens auch viele Texte mitgemacht hat, und Icke. Und haben dann auch ganz schnell gemerkt, so, wir spielten die Songs von Simon Garfunkel und Beatles und so, wow und so. Und es hat keine Sau interessiert. Und dann mussten wir uns was anderes ausdenken. Also das war so die Schule, die wir durchgegangen sind. Insofern gibt es da eine große Verbundenheit.
Und dann warst du auf einmal 2003 bester Aufsteiger des Jahres. Das war tatsächlich der Titel, den du warst 45 da schon.
Ja, ja. Und hab die goldene Stimmgabel bekommen.
Als bester Aufsteiger.
Genau, von dem Ministerpräsidenten Beck, da seinerzeit bei der Sendung mit Dieter Thomas Heck. Große, ganz große Sendung.
Ja, fand ich. Beck und Heck.
Beck und Heck. Beck und Heck und ich war weg, kann ich da nur sagen. Also, und es gibt zwei große Trophäen, die ich habe auf meinem Kaminsims. Ich habe mir extra einen Kamin, deshalb auch.
Nur deswegen.
Nur deswegen.
Ja, ja. Weil auch immer die Frage kommt, wo lagern Sie das?
Ja,
wo stehen denn diese Trophäen bei Ihnen?
Schwupps, muss ein Sims her.
Ja. Ne?
Das Sims, das Sims musste her. Und auf diesen Sims steht nicht nur die goldene Stimmgabel, sondern auch noch ein in Acrylharz gegossener Preis von Otto Suckfüll aus Kaiserslautern. Da steht drauf: Bester Sänger Stefan Quildes, Otto Suckfüll, 2005.
Ja.
Das sind meine beiden Preise.
Also ist er auch viel mit Rheinland-Pfalz dann bei dir tatsächlich, weil wenn der Beck kam, der war doch auch in Rheinland-Pfalz damals Ministerpräsident.
Genau.
Und dann noch Herr Suckfüll.
Herr Suckfüll,
ja. Genau. Und kein Echo oder so dann noch? Damals gab es den doch noch.
Ich habe noch gar kein Echo.
Kein Echo gekriegt, ja, jetzt auch zu spät, das gibt es ja nicht mehr. Goldene Schallplatten aber ein paar.
Was kann man denn noch abräumen? Wir haben gerade einen Sommerhit geschrieben, also für 2020.
20, jetzt ja, schon.
2020, den Sommerhit.
Wie heißt der?
Das verrate ich noch nicht. Nee. Wir werden im Frühjahr damit aufschlagen und das wird ein Mega-Erfolg. Ich bin mir da ganz
sicher. Das heißt, Otto Suckfüll könnte jetzt schon mal was in Harz gießen für 2020.
Genau.
Er ist jetzt schon dabei.
Den Folgepreis.
Ah. Ja, was will ich noch? Was fragt man jemand, der mit über 40 erst den großen Erfolg dann hat?
wann hörst du endlich auf? Das wäre eine Frage. Oder
Groupies.
Wo soll es noch hin?
Was mit Groupies?
Ja, Groupies sind nicht, also richtige Groupies, die auch Unterwäsche auf die Bühne schmeißen, finde ich großartig. Oder ich sage mal eher, fand ich großartig in einer bestimmten Zeit. In unserem Alter ist die Unterwäsche eben einfach großflächiger und kann unter Umständen auch zu Kopfverletzungen führen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch alle darum bitten, davon abzusehen, diese gepanzerten Geschichten auf die Bühne zu werfen, die wir dann ja nur mit Schneeschiebern
weg... Aber es ist natürlich auch im Alter leichter, sie aufzuheben.
Ja, das stimmt.
Die so lange suchen. Und, ja.
Das stimmt. Man kann sie aber nicht mehr so leicht wegschnipsen. Das ist wiederum... Also so hat alles sein Für und Wider.
Ja, und wie lange noch?
Ja.
Du wolltest, dass ich frage. Und das wäre die Überleitung jetzt zu deinem Song, den du dir ausgesucht hast, Rolling Stones und Angie. Mick Jagger ist 73 jetzt.
Oh ja, okay.
Ja.
Na, wobei, dazu gibt es übrigens eine schöne Geschichte für Angie. Und zwar, Angie war in den Anfang der 70er Jahre der gefürchtetste Engtanztitel. Also das heißt, also wenn Angie kam, dann mussten alle echt blank ziehen. Und dann musste es auch passieren, das, was man sich vorgenommen hatte. Und Matthias und ich, wir hatten uns vorgenommen, wir waren beide scharf auf Sabine und Claudia. Also ich war scharf auf Claudia und Matthias war scharf auf Sabine. Jetzt kam Angie. Wir saßen auf der Bank und wir hatten so ein bisschen Startschwierigkeiten. Und jetzt kamen aber die beiden Ladies auf uns zu. Und zwar, Sabine kam zu mir und Claudia kam zu ihm. Und also nicht so, wie wir das eigentlich wollten. Und und dann tanzten wir und ich hatte eine schöne Zeit mit Sabine.
Danach auch noch.
Danach auch noch. Das ist ja das Tolle. Und eine tolle Zeit mit Claudia. Da kann man mal sehen. Danke, Mick Jagger und Rolling Stones.
Wie lang ging denn die Zeit mit Sabine?
Sabine und ich waren 2 Jahre zusammen.
Nur immerhin.
Ja.
Das hat Mick Jagger geschafft. Die Rolling Stones, Angie, Stefan Gwildes hat sich's ausgesucht und wir wissen jetzt auch, warum. Also ich sag mal so, falls eine Eisenwarenhandlung vorm Aus steht irgendwo in Schleswig-Holstein, rufen Sie gerne an, aber nicht sofort, denn es könnte sein, dass Stefan Gwildes sofort aufspringt und dahin fährt.
Sofort.
Ja, ist das so? Also Sperrmüll und eine Eisenwarenhandlung, die ein bisschen Ausverkauf hat, da bist du nicht zu bremsen.
Ja, das ist leider so ein Ding, was wahrscheinlich so ein Relikt, was ich in den Genen habe, was übergeblieben ist aus den Nachkriegsjahren, wo man ja alles Mögliche gut gebrauchen konnte. Ich habe das gelernt von meinem Großvater, der war Tischlermeister, und ich habe das noch gelernt, wie man so Nägel gerade kloppt und was man so an Holz eben noch für das oder jenes gebaut. Das wird begutachtet und beguckt. Und insofern ist, wenn irgendwo ein Sperrmüllhaufen zu sehen ist in bei uns südlich von Hamburg, dann mache ich meinen Anhänger an meinen Caddy und fahr rum.
Du bist das.
Ich bin das.
Du wirst immer fragen, wer hat das jetzt abgeholt draußen?
That's
das
me.
War der Gwildes.
Holt nicht die Polizei, das war der Gwildes. Ja, obwohl, Das ist die große Plage, sage ich mal. Also meine Frau findet das ganz, ganz schlimm, weil der Keller ist voll, die Garage ist voll. Also alles ist vollgestellt mit Krams, die man noch gut brauchen kann. Und so war das. Ich bin mal bei einer Eisenbahnhandlung, die hatte in Hamburg dicht gemacht, und die hatten irgendwie ein Riesenpaket Spatenstiele. Und ich fand, das kann man doch nicht verkommen lassen, so sind so 50 Spatenstiele. Das
also schon die langen, wo der Spaten vorne dran hängt. Richtig, ja, nee, lange Stiele.
Richtig lange Stiele, ja. Ohne Spaten jetzt, aber
ja.
nur die Stiele.
Man weiß ja nie,
wer weiß, wann man mal einen guten Spatenstiel. Und war große Diskussion, was willst du denn mit dem Scheiß? Kannst du mir das mal fragen? Ja, das ist die Spatenstiele, die kann man immer mal gut gebrauchen. Vielleicht könnte man da kann man doch vielleicht, ich weiß schon was. Und dann, wenn ich dann tatsächlich auch eine Verwendung dafür habe, und ich habe eine gefunden.
Nämlich?
Ich habe für mein Sohn ein Baumhaus gebaut und da fehlte eine Reling. Und wenn man die ganzen jetzt ein bisschen schön bearbeitet, dann kann man, sind das nämlich die Pfeiler für die Reling von der Brüstung von dem Baumhaus. Also das fand meine Frau natürlich ganz doof, dass ich denn dafür auch noch sogar eine sinnvolle Verwendung dafür finde. Aber ich,
in 80% der Fälle hat sie recht wahrscheinlich, oder?
Natürlich.
Ja.
Sie hat in
80% immer recht.
Immer recht.
Wie ist das mit der Gage? Vorkasse oder Rechnung, wenn Gwildes irgendwo auftritt?
Das ist ein schwerer Name, ich gebe es zu.
Ich schneide das doch.
Nee, das lass mal ruhig drin.
Nee, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Ist ein schwerer Name.
Das ist ein schwerer Name. Ich habe neulich eine wunderbare Begegnung gehabt. Ich selber habe ja lange Schwierigkeiten gehabt, ich habe ja viel lange gelernt, diesen Namen richtig auszusprechen und auch zu schreiben vor allen Dingen. Und neulich habe ich eine wunderbare Begegnung gehabt, und zwar am Hafen in List auf Sylt. Da hatten wir ein Schiff bestiegen. Und da kam eine Frau auf mich zu, die sagte, nein, nichts sagen. Ich weiß genau, Reinhold Gwildrich, ne? Ich dachte, oh Gott. Und dann setzte sie noch einen drauf. Reinhold Gwildrich, ne? Über den Wolken, super Song. Und zeigte mir so den Daumen ganz nach oben. Also das nur zu dem schwer aussprechbaren Namen.
Es gibt tolle Musik natürlich zu hören, wenn man zu Stefan Gwildes kommt auf ein Konzert. Aber du hast auch, wir haben es an einigen Stellen hier schon sehr merken dürfen, eine sehr nachdenkliche Seite. Du machst den Mund auf, wenn dir was nicht passt. Du engagierst dich.
Klar, also wenn man, also nicht nur, wenn man so ein Alter erreicht, sondern wenn man einigermaßen wach ist, dann weiß man ja, dass es einige Dinge gibt, wo man wirklich auch was zu sagen muss und so. Und wir sind im Moment in einer Zeit, wo wir einen unfassbaren Rechtsruck in unserer Gesellschaft, in ganz Europa, auf der ganzen Welt erfahren, dass man dazu eben auch einfach was sagen muss und zu einer toleranten und freiheitlichen Haltung was sagen muss. Das finde ich ganz wichtig, und deshalb gibt es auch so einen Titel wie Eine Handvoll Liebe, den wir auch auf dem letzten Album haben und so, den ich ganz, ganz wichtig finde, der auch ganz viel aussagt darüber, über wie man miteinander umgehen kann.
Es gibt das Konzert gegen Kälte, Unterstützung also für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Warum ist dir das so wichtig?
Weil ich der Meinung bin, dass der Grat sehr, sehr schmal ist. Also ich selber habe eine Laufbahn gemacht, die auch nicht immer ganz auf dem Pfad war, wo man was so ganz legitim war. Und da habe ich gemerkt, irgendwie auch mit Freunden zusammen, denen es nicht gelang, irgendwie auch da irgendwie rauszukommen, die einfach von der Schule verwiesen wurden, die dann anfingen, richtig fette Brüche zu machen und geklaut haben und so. Und da ging dann einmal die Weiche in eine ganz andere Richtung. Und das kann schnell passieren. Und gerade wenn man so irgendwie am Heranwachsen ist und irgendwie dummes Zeug macht und dann dabei auch noch erwischt wird, dann ist man teilweise auf einer Bahn, wo man nicht wieder wegkommt. Aber das kann einem auch später passieren. Das kann einem eigentlich immer passieren. Also je nachdem, was anliegt, ob es irgendwie eine Kündigung des Jobs ist oder Schwierigkeiten im privaten Bereich, eine Trennung, mit der man nicht so richtig klarkommt. Und schwupps, landest du irgendwo auf der Straße und bist dann einer von denen, die einfach auch eine Unterstützung brauchen, speziell in diesen Zeiten. Mhm.
Du wirst und dann deswegen, viele dieser Schicksale wahrscheinlich auch direkt mitbekommen haben auf diesen Konzerten. Das heißt, Menschen kommen zu dir, erzählen von ihren persönlichen Schicksalen.
Ja.
Und das schafft dann auch wieder besagte Erdung und auch Dankbarkeit für das, was man selber erreicht hat.
Auf jeden Fall. Wir haben also bei uns in südlich von Hamburg haben wir ein Wochenendhaus und da gibt es den wunderbaren Jörg, der immer vor Aldi steht und auch vor Edeka und sein Hinz und Kunst verkauft. Das ist das Straßenmagazin in Hamburg. Und der eben auch ein so seinen Weg gemacht hat und den auch jetzt weitermacht, indem er dieses Magazin verkauft, ein offener, höflicher, guter Zuhörer ist und ein richtiges Unikum in Hittfeld in der Nordheide geworden ist und der einen guten Weg gemacht hat. Und da gibt es eben aufgrund auch der Tatsache, dass es sowas gibt wie Hinz und Kunst oder Menschen, die es gibt, die sich darum auch kümmern, irgendwie um die Menschen, denen es, die so ein bisschen den normalen Pfad verlassen haben. Und da an der Stelle möchte ich einmal sowieso fragen, was ist denn überhaupt normal? Ist es irgendwie normal, in irgendeiner Bude zu hängen, irgendwo im sechsten Stock, irgendwie ohne Balkon, wo man das Fenster nicht aufmachen kann, weil die Straße zu laut ist und so? Ist das so das Normale? Also ich finde, es müsste mehr, und es gibt auch viele Menschen, die an solchen Geschichten arbeiten, die an kleinen Tiny-House-Dörfern arbeiten oder an Wohnprojekten in Bauwagen oder etwas Ähnlichem, dass man eben auch sowas entwickelt. Auch eben für Menschen, die diese unfassbaren Mieten, auch da mal wieder ein Appell, irgendwie auch dafür zu sorgen, dass es bezahlbare Mieten gibt, dass man sowas auch in anderer Form leben kann.
Dieser Einsatz, der spiegelt sich auch wieder in deiner Musik Handvoll Liebe. Möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, in diesem Song geht es, wir haben so ein paar Geschichten gesammelt, in denen es um No-Gos geht. Zum Beispiel ein schwuler Fußballspieler, der sich noch nicht geoutet hat oder der sich nicht outet. Oder irgendwie ein russischer Junge, der seinem Vater gar nicht sagen mag, dass er Tänzer werden möchte, weil der Vater wahrscheinlich der Ansicht ist, dass alle Tänzer schwul sind und so weiter. Und dann gibt es da auch die Geschichte von Gülay. Das ist die Geschichte einer Türkin, die tatsächlich stattgefunden hat, diese Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte einer Türkin, die in der Türkei in sowas wie Türkei sucht den Superstar mitgemacht hat und mit ihrer Ausstrahlung und mit ihrem ganzen Wesen das die ganze Nation für sich gewonnen hat, aber nicht die Familie. Die fanden das ganz, ganz schlimm, dass sich ihre Tochter so offen und freizügig zeigt und die fanden das nicht akzeptabel. Und letztendlich ist sie von einem der Familie umgebracht worden. Das ist die Geschichte, die dazu eine Rolle spielt. Und das ist manchmal auch so, das sind so die Geschichten, die für mich so für Songs auch wichtig sind. Also, dass man das auch mit beschreibt. Wobei ich das jetzt gar nicht da thematisiert habe, aber das nur als Nebenbei-Information.
Er ist engagiert, er vertritt Stadtpunkte, er begeistert vor allem mit seiner Musik. Stefan Gwildis ist mein Gast, leider ohne Band, aber seine einmalige Stimme hat er mitgebracht. Was sich sicher viele fragen, wie schaffst du es, dass diese Stimme so, wir haben vorhin gesagt, der Barry White aus Bambig, Mr. Gänsehaut. Was tust du für diese Stimme? Ich frage auch aus eigenem Interesse.
Oh, tja, also ich hab früh angefangen mit Rauchen, ne? Das ist ganz wichtig.
Check.
So, ne? Mit 13 schon.
Nein.
Bis ich aber festgestellt habe, mit 35, dass wenn ich das weitermache, dann werde ich keine 40 und werde tot umfallen. Und dann habe ich aufgehört.
Einfach mit dem Trinken begonnen, oder? Das soll auch helfen.
Also ein gutes Glas Rotwein lasse ich nicht stehen. Aber Ich habe ganz viel, ich habe einfach ganz viel gesungen und ganz viel gemacht, ganz viel auf der Straße gemacht. Wir haben viel Straßentheater gemacht, Blitztheater, waren in U-Bahn-Theater gemacht und so. Und das,
also dadurch die Stimme auch geschult dann bei,
das,
bei
das
Doing.
Das natürlich, genau.
Ja, ja. Wie gesagt, du bist natürlich mit vielen Menschen unterwegs, hast deine eigene Band. Gibt es Künstler, bei denen du sagst, mit denen würde ich gern mal auf der Bühne stehen? Der fehlt mir noch auf der Liste, das wäre so ein Traum von mir.
Naja, Bill Withers natürlich, das wäre natürlich der Oberhammer, ne? Also so mit so jemandem. Ja, ansonsten gehen viele Wünsche in Erfüllung. Zuletzt natürlich die Geschichte mit Georg Fritsch, hier eurem Generalmusikdirektor aus Kiel, mit dem wir ja auch in der Elbphilharmonie meinen 60. Geburtstag gefeiert haben.
Ja.
Bei diesem Konzert waren nicht nur die Kieler Philharmoniker bestens aufgelegt, auch meine Band. Dann kam noch ein Soulchor dazu, die Young Spirits aus Elmshorn. Und dann, und das ist der Knaller, auf den ich hinaus will, kam der Gebärdenchor Hands Up mit dazu. Das ist ein Chor von mit Hör- und Sprachgeschädigten, beziehungsweise auch Menschen, die gar nichts mehr hören. Die haben die Songs gebärdet. Das muss man sich mal vorstellen.
Also man hört nichts.
Man hört nichts. Die sind dunkel gekleidet, haben weiße Handschuhe an und gebärden diese Geschichten. Und das ist etwas, wo ich, was den Menschen, die haben eine Gänsehaut bekommen, als sie das gesehen und gefühlt haben. Was ich dabei faszinierend finde, ist, dass wir, die sehen, hören, sprechen können und das als Medium auch haben, dass wir eine ganz andere Art der Konversation haben, eine ganz andere Art der Wahrnehmung haben und sich aber auch mal darauf einzulassen, wie es anderen Menschen geht, die auf einer ganz anderen Basis sind. Das finde ich unheimlich interessant. Und ich hab Mäuschen gespielt bei den Proben, bei diesem Hands-Up-Chor. Und da gab es eine Blinde. Und die hatte eine Freundin, die nur die Gebärdensprache kann, also die schwer hören und sprechen kann. Und diese Blinde wollte sich mit ihrer Freundin unterhalten. Und die hatte einen extra Trainer, der ihr die Sprache in ihre Hände gebärdet hat, so dass sie das so lernen konnte. Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil ich finde, das sind Wege, die manche Menschen gehen müssen, um sich einfach nur zu unterhalten und so, und die das aber auch tun, und da ziehe ich den ganz großen Hut vor, dass es sowas gibt und dass es auch Menschen gibt, die das auch begleiten, die es auch ehrenamtlich begleiten, die dabei sind und diesen Menschen helfen. Also Hut ab.
Bist du nochmal unterwegs mit denen oder war das eine einmalige Sache in der Elbphilharmonie?
Ja, wir werden unterwegs sein bei einer Veranstaltung mit Hamburg Wasser. Das wird jetzt im November der Fall sein. Und da werden wir das auch mit präsentieren und das eben auch einfach als etwas präsentieren, was es eben auch gibt und was uns Menschen auch ausmacht. Und das finde ich ist, und diese Vielfalt und diese das auch zu zeigen und auch abzubilden, finde ich insofern interessant, dass es auch nicht nur in irgendwelchen Kämmerchen stattfindet, sondern dass es auch öffentlich ist und dass wir wissen von vielen Dingen ja gar nichts, irgendwie wie kommunizieren diese Menschen. Das fand ich in diesem Fall sehr interessant.
Ja, beim Eurovision Song Contest ist das ja jetzt auch immer, ne, dass aber einer dann quasi die Songs in Gebärdensprache macht, das kann man im Fernsehen sehen, das ist schon faszinierend, aber ein ganzer Chor muss ja noch
eindrucksvoller
sein tatsächlich.
Ich hatte übrigens von dieser Geschichte in der Elbphilharmonie dem Manager von Helene Fischer erzählt und der fand das so interessant und hat uns eingeladen in die Weihnachtsshow von Helene Fischer. Kann man auch auf YouTube gucken.
Oh.
Und so. Und da ist haben wir ein, Helene und ich haben ein Duett zusammen und im Hintergrund ist eben dieser Hands-Up-Chor.
Da gucken wir auch nochmal rein. Wir haben ein volles Programm nach dieser Sendung tatsächlich, ja. Gib's uns einiges auf. Wir kamen vorhin wegen dieser schönen Namensverwechslung gar nicht zu der Frage, ob du deine Gage vor dem Auftritt bekommst oder nach dem Auftritt. Ich frage deswegen, weil du die Aretha Franklin ausgesucht hast, die angeblich ja ihre Gage immer vorher bekommen hat, in die Handtasche gesteckt hat und deswegen musste die Handtasche immer mit auf der Bühne sein.
Also mein Credo ist immer danach. Also wenn die Sache, das war früher schon immer so, wenn ich einen Job gemacht habe, der Job ist fertig und jetzt gibt's Kniste. So. Und davor vielleicht eine Vorkasse, wenn man die Leute nicht kennt, dann gibt's irgendwie so ein Happen-Pappen davor, damit man weiß, das ist ernst gemeint, das Engagement. Und dann danach dann die okay, Kasse.
Also es steht keine Herrenhandtasche dann immer auf der Bühne.
Oh, ja.
Gucken auch. Wie bei Aretha Franklin, du hast ja ausgesucht, was wolltest du say, A Little Prayer for Me?
Ja, das ist ein Titel, mit dem ich auch groß geworden bin, der übrigens viel vom NDR damals auch gespielt wurde. Und bei dem finde ich so toll, dass Aretha Franklin, die Soul-Röhre dieser Zeit, die Tochter eines Missionars und tolle Sängerin, sich da mit Burt Bacharach zusammengetan
dem
hat.
Dem Helden des Easy Listenings. Die dem größten Hits aus Funkfilm und Fahrstuhl.
Ja, Funkfilm und Fahrstuhl. Also solche Songs natürlich wie Raindrops, gib vorne mal her. Und so weiter. Und diese Mischung finde ich so interessant dabei, dass sie also dass sie schon auch ihre Soulröhre da auspackt, aber eben auch mit solchen Menschen zusammenarbeitet. Und das damit wollte ich einfach nur sagen, wie reich der Begriff des Souls auch ist, irgendwie, dass da ist alles erlaubt. Und diese Freiheit finde ich einfach großartig. Deswegen bin ich auch ein Vertreter dieses Genres.
Stefan, wir haben eine kleine Schnellfragerunde noch zum Ende. Hast du noch nie erlebt in irgendeiner Radio-Talkshow wahrscheinlich?
Nee, das noch nicht. Aber ein Wort noch zu Aretha Franklin.
Aber also bitte.
Noch ein echter Filmtipp, der einem die Gänsehaut irgendwie hoch aufsteigen lassen wird. Das ist, Aretha Franklin singt vor dem Präsident Obama, Like a Natural Woman. Und diese Aufnahme ist wirklich Hair Rising. Das ist ein wunderbares Teil, wo sie ihren Pelzmantel wegschmeißt und da diesen Song schmettert. Also absolut sehenswert. Aretha. Von jung bis alt eine absolute Top-Künstlerin.
Gucken wir an. So. Kurze Antworten auf kurze Fragen. Auf die Plätze, fertig, los. Stefan Gwildis, 120 Sekunden. Meinem jüngeren Ich würde ich heute raten.
Komposition und Musik, Noten schreiben zu lernen.
Mein peinlichster Moment auf der Bühne.
Oh, ich habe mich einmal bei einer Moderation total verheddert. Und zwar ging das in so eine, ich habe so eine Fantasiegeschichte erzählt und irgendwann landete ich irgendwie in so ganz rechten Bereichen, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, da komme ich nicht mehr raus. Das war ganz peinlich.
Nordsee oder Elbe?
Beides.
Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß.
Beim Reifenkauf achte ich
auf eine bestimmte Marke, die ich hier, man darf Goodyear ja nicht erwähnen, deswegen
will
ich das auch lassen.
Das darf man nicht. Nee. Man darf nicht sagen, dass das ja auch die Firma war, für die dein Vater in seinem Reifenhandel gearbeitet hat.
Insofern bin ich dieser Marke verhaftet.
Meine persönliche Reifenprüfung war?
Oh, war meine erste Ehe.
Die aber da lange hielt, ne?
Die lange hielt, ja.
Wir waren
23 Jahre zusammen und in zweiter Ehe sind wir jetzt auch schon fast 20 Jahre zusammen.
Wenn noch einmal einer Speckgürtel-Frauenversteher zu mir sagt.
Dann hat er recht.
Außer meiner eigenen, die beste deutsche Stimme hat.
Oh, da gibt's ein paar gute Leute. Also für mich, also ein Evergreen ist natürlich Udo Lindenberg.
Und bei den Frauen?
Da gibt es meine tolle Mitsängerin Reggie Clasen, da gibt es eine Jessie Martens, da gibt es eine Joy Dinalani, da gibt es und natürlich Joy Fleming, nicht zu vergessen. Ja. Dann gibt es.
Wie viele, die da gleich einfallen. Und bei den Männern denkst du an Udo Lindenberg, wo viele sagen würden, klar, großer Künstler, aber stimmlich jetzt so eigen natürlich.
Doch, das ist wirklich eine eigene Stimme. Ja. Also und ich finde, darum geht's ja auch, dass man die Stimme, die zu einem selber passt, irgendwie auch findet. Und ich finde, Udo Lindenberg ist eine sehr, sehr gute, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass jemand wirklich seine eigene Stimme gefunden hat. Natürlich gibt's auch noch andere Sänger wie Max Mutzke, mit dem wir dieses schöne, tolle Festival gegen die Kälte hier in Kiel gemacht haben.
Das darf niemand über mich wissen.
Ja, das will ich natürlich auch nicht verraten. Ne?
Verzichten kann ich ganz und gar nicht auf.
Auf frische Luft.
Das muss in meinem Tourneekoffer immer mit dabei sein.
Eine Banane.
Wenn er nicht gerade fastet. In dieser Situation war es mir unangenehm, bekannt zu sein.
Ich bin ja nur sehr, sehr spät irgendwie bekannter geworden in Deutschland. Insofern habe ich nicht solche großen Schwierigkeiten. Also ich kann auf den Markt gehen und zu Aldi und es ist nicht, ich werde nicht angesabbelt und es ist alles gut.
Aber es gibt Menschen, die denken, du von dir ist über den Wolken. Bekannten Reinhard Gwildrich. So, und wenn ich loslasse.
Dann gibt es kein Halten mehr.
Reinhard Gwildrich alias Stefan Gwildis, vielen Dank für den Besuch.
Ich danke auch für die Einladung.
Großen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf deine nächsten Konzerte. Im November bist du in Brunsbüttel, in Norderstedt, in Husum, in Lübeck. Im Dezember wieder unterwegs mit den Jungs sozusagen beim großen Weihnachts-Happening. Dankeschön für den Besuch.
Ich danke.
Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.